Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 28.
Die russische Armee stand inzwischen bei dem Dorf Fili, nur noch wenige Werst von Moskau entfernt. Kutusow hatte, obwohl am Abend von Borodino, als er die Verlustziffer noch nicht übersah, fest dazu entschlossen, bisher keine weitere Schlacht riskiert. Nun stand er vor einer erschreckenden Frage. Der Kriegsrat, der sie beantworten sollte, fand in einem alten Bauernhaus statt. Um den Tisch aus Fichtenholz hatten sich alle Generale und Berater versammelt. Der Gegenspieler Kutusows im Oberkommando, General Bennigsen, seinerzeit 1807 Oberbefehlshaber gegen Napoleon, eröffnete die Zusammenkunft.
Durchlauchtigster, meine Herren, ich stelle die Frage, die uns alle bewegt. Soll Russlands heilige alte Hauptstadt ohne Schwertstreich aufgegeben oder soll sie verteidigt werden?
Russlands heilige alte Hauptstadt. Gestatten Sie mir die Bemerkung, Euer Erlauch, dass diese Frage für einen russischen Menschen sinnlos ist. Eine solche Frage darf nicht gestellt werden, sie ist sinnlos. Die Frage, zu deren Beurteilung ich die Herren hierher gebeten habe, ist eine Frage ausschließlich militärischer Natur. Sie lautet: Ist es, da Russlands Rettung auf der Armee beruht, vorteilhafter, eine Schlacht anzunehmen und damit den Verlust dieser Armee und den Verlust Moskaus gleichzeitig zu riskieren oder Moskau kampflos preiszugeben? Das ist die Frage, über die ich Ihre Meinung kennenlernen möchte.
Erlauben Sie, dass ich sofort erwidere. Natürlich ist es ausgeschlossen, in unserer jetzigen Position eine Schlacht zu schlagen. Da bin ich völlig einer Meinung mit unserem verehrten Kriegsminister und einigen anderen Herren. Aber Moskau preiszugeben, das ist ebenso unmöglich.
Was sollen wir sonst tun?
Den Gegner täuschen. Eine Position einnehmen, die ihn glauben lässt, so stellen wir uns zur Schlacht. Und dann im Schutze der Nacht die Truppen vom rechten Flügel auf den linken führen und dort bei Tagesanbruch angreifen, mit der ganzen Armee. Soweit mein Vorschlag.
Nicht schlecht, finde ich.
Ganz meiner Meinung, Durchlauchtigster. Angriff ist die beste Verteidigung.
Ich, meine Herren, kann den Plan des Grafen nicht gutheißen. Es ist immer gefährlich, bei so geringem Abstand vom Feind Truppenverschiebungen vorzunehmen. Die Kriegsgeschichte gibt dafür genug Beispiele.
Welche, bitte?
Ich denke da, ja, also zum Beispiel an die Schlacht bei Friedland. 1807, die den Grafen Bennigsen als damaligen Befehlshaber noch recht gut gegenwärtig sein durfte. Sie ging nur deshalb so, nur nicht ganz so erfolgreich aus, weil unsere Armee in so geringem Abstand vom Feind umgruppiert wurde.
Aber es ist doch undenkbar, meine Herren, dass wir Moskau Napoleon ausliefern, ohne zu kämpfen. Man rechnet mit uns.
Man rechnet damit, dass wir auch in einer Woche noch eine Armee haben, mit der zu rechnen ist. Da stimme ich dem Oberkommandierenden zu.
Aber wie können wir als russische Patrioten zulassen? Was wird das Volk dazu sagen? Und seine Majestät, der Zar?
Nun gut, meine Herren. Ich sehe, dass ich für den Schaden aufkommen muss. Ich habe Ihre Ansichten gehört, meine Herren. Einige von Ihnen werden mir nicht beipflichten können. Aber ich befehle. Kraft der Befehlsgewalt, die der Zar und das Vaterland in meine Hände gelegt haben. Den Rückzug.
Unmittelbar darauf trennten sich die Generale mit jener feierlichen und wortkargen Zurückhaltung, mit der man nach einer Beerdigung auseinandergeht. Kutusow saß noch lange mit aufgestützten Ellbogen am Tisch und grübelte unentwegt der einen furchtbaren Frage nach, wann hat es sich eigentlich entschieden, dass Moskau aufgegeben werden muss. Und wer ist schuld daran?
Gerade das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich nicht gedacht.
Durchlauf brauchen Ruhe. Kommen Sie.
Aber nein. Sie sollen doch noch Pferdefleisch fressen wie die Türken. Und das werden sie auch.
Moskau hatte die Nachricht von der Entscheidung des Kriegsrates in Fili nicht abgewartet. Moskau war seit Tagen im Aufbruch. Trotz der optimistischen Proklamationen des Grafen Rastopchin, die noch immer eine Verteidigung der Stadt, ja eine baldige Vernichtung des Gegners verhießen. Stündlich trafen neue Kolonnen Verwundeter der Schlacht bei Borodino ein. Stündlich verließen tausende Einwohner mit ihren Habseligkeiten die entgegengesetzten Tore der Stadt. Auch im Hause des Grafen Rastow wurde endlich gepackt. Die Gräfin hatte die Abreise so lange hinausgezögert, bis endlich Petja, ihr jüngster Sohn, wieder in Moskau eingetroffen war, um den nach ihrer Meinung weniger gefährlichen Dienst in einem Milizregiment anzutreten. Aber auch nun ging das Verpacken all der Möbel, Kleider, Bilder, Spiegel, Teppiche, des Geschirrs und all der anderen Habe nur schleppend voran. Einzig und allein Sonja, die im Hause aufgewachsene Cousine Nataschas, versuchte, Ordnung in das Durcheinander zu bringen, trotz oder gerade wegen des tiefen Kummers, den ihr die Nachricht von der Begegnung des immer noch geliebten Nikolai mit Prinzessin Maria bereitet hatte.
Im Gegensatz zu Sonja entlastete Natascha die Eltern nicht im geringsten, sondern war in ihrer wiedergewonnenen Fröhlichkeit eigentlich nur allen im Wege. Es war ihr peinlich, nichts zu tun, während alle anderen mit so viel Eifer tätig waren. Und so hatte sie in den Vormittagsstunden mehrmals den Versuch gemacht, mit Hand anzulegen. Aber ihr Herz war wenig daran beteiligt. Und sie war nun einmal so, dass sie nichts tun konnte, wenn sie nicht mit ihrem ganzen Herzen und ihrem ganzen Wesen dabei war. So saß sie nun wieder in ihrem schon völlig unwohnlich gewordenen Zimmer, inmitten eines wirren Durcheinanders von Kleidern, Bändern und Schärpen auf dem Fußboden, als sie die aufgeregten Stimmen der Stubenmädchen im Nebenzimmer und gleich darauf rasch verhallende Schritte aus ihren Gedanken rissen. Sie stand auf und sah aus dem Fenster. Auf der Straße hielt ein unendlich langer Wagenzug mit Verwundeten. Und in der Toreinfahrt drängte sich bereits der größte Teil der Bediensteten des Hauses. Natascha warf sich ein weißes Schnupftuch über die Haare, hielt es mit beiden Händen an den Zipfeln fest und ging hinaus auf die Straße, wo die alte Beschließerin Mavra Kusminischna an einem der Wagen stand.
Mein Gott, was für ein Elend. Haben Sie denn niemanden hier in Moskau? Sie hätten es doch in einem Privatquartier viel besser. Etwa bei uns. Die Herrschaften fahren weg.
Ich weiß nicht, ob das gestattet ist. Vielleicht fragen Sie doch den Major. Das ist der Kommandeur unseres Transports.
Der Dicke?
Ja.
Herr Major!
Na, Jungfer?
Können nicht ein paar der Verwundeten bei uns im Hause bleiben?
So, welchen möchten Sie denn gerne haben, Mamsel?
Ich frage im Ernst, Herr Major.
Ach so. Naja. Ja, warum nicht? Das müsste sich machen lassen.
Mavra, hast du gehört?
Es lässt sich machen, sagt der Major.
Danke.
Dann los doch, Mavra, lass die Wagen auf den Hof fahren.
Gut, gut, Fräulein. Wir müssen aber dem Papa auf alle Fälle Bescheid sagen.
Wozu denn? Wozu denn? Darauf kommt's doch jetzt gar nicht an. Für den einen Tag können wir uns mit dem Salon behelfen.
Na, Fräulein, was Sie sich wohl denken. Und wenn wir Ihnen auch nur das Seitenhaus einräumen oder das Zimmer der Kinderfrau, so müssen wir doch erst fragen.
Na, dann frag ich eben.
Nein. Oh, was für ein schrecklicher Traum.
Mama, liebste, beste Mama.
Verzeihen Sie mir bitte, ich will es nie wieder tun, ich habe Sie geweckt. Aber Mavra schickt mich, es sind Verwundete gebracht worden, Offiziere. Erlauben Sie es? Sie wissen sonst nicht, wohin. Ich weiß ja, dass Sie es erlauben werden.
Was für Offiziere? Wer ist gebracht worden? Ich verstehe kein Wort.
Ich wusste ja, dass Sie es erlauben. Dann sage ich also gleich Bescheid.
Hoppla, nicht so stürmisch.
Papa, Sie haben doch auch nichts dagegen, dass ich ein paar Verwundete ins Haus gebracht habe?
Ach was, darauf kommt es jetzt doch gar nicht an. Ich bitte dich nur dringend, kümmere dich jetzt nicht mehr um dummes Zeug, sondern hilf beim Einpacken. Wir müssen weg.
Ilja!
Denk dir, der Club ist geschlossen. Die Polizeibehörden verlassen Moskau.
Nein.
Dass wir nur so lange hier hocken bleiben konnten. Im Kreml heißt es, sind heute schon Waffen ausgegeben worden an die Bevölkerung. Morgen sollen alle auf die drei Berge gerufen werden. Zur großen Schlacht gegen Napoleon. Wir müssen weg. Heute Nacht noch müssen wir weg.
Nun machte sich alles im Hause mit erhöhter Eile an das Einpacken und die letzten Reisevorbereitungen. Plötzlich griff auch Natascha mit all ihrer Leidenschaftlichkeit zu. Beim Verpacken der kostbaren Gobelins, der persischen Teppiche und des Meißener Porzellans verschaffte sie sich schnell derart viel Ansehen, dass die Gutsleute von nun an zu ihr kamen, um zu fragen, ob eine Fuhre verschnürt werden dürfe oder ob noch etwas hinzukomme. Aber trotz aller Geschäftigkeit bis in die späte Nacht wurde man nicht fertig und der Graf verschob die Abreise auf den nächsten Morgen. Alles schlief schon. Da kam noch ein Wagen mit einem Verwundeten die Powarskaja entlang. Und die noch immer am Tor stehende alte Mavra suchte auch ihn zum Einschwenken in den Rostowschen Hof zu bewegen. Offenbar eine sehr hochgestellte Persönlichkeit, dachte sie. Eine Kalesche und auf dem Bock neben dem Kutscher noch ein Kammerdiener.
Ach Gott, wir wagen ja kaum mehr zu hoffen, dass wir ihn noch hinkriegen, Mütterchen. Wir haben unser eigenes Haus hier in Moskau, aber es ist noch weit. Und wohnen tut jetzt auch niemand dort.
Seien Sie doch so gut, kommen Sie. Bei uns finden Sie alles, was Sie brauchen. Geht's ihm denn sehr schlecht?
Ach, seit Tagen bewusstlos, seit Borodino. Ist auch besser so. Der ganze Hüftknochen, alles zerschmettert. Eine Granate. Der Doktor, der ständig bei ihm ist, sagt, es ist schon gut, wenn wir ihn noch bis nach Hause kriegen.
Nun halt keine langen Reden, Alter. Wenn wir bleiben können, bleiben wir. Und hilf mir, ihn auf die Trage zu legen.
Sofort, Herr Doktor.
Vielleicht kann ich Ihnen... Herr Jesus Christus, das ist doch unser ehemaliger Bräutigam, der Fürst Balkonski. Natürlich. Bringen Sie nur ins Wohnhaus, keine Frage. Mein Gott.
Der letzte Tag von Moskau brach an. Das Wetter war klar und herbstlich schön. Es war ein Sonntag. Wie jeden Sonntag wurde in allen Kirchen zur Messe geläutet. Es war, als ahne noch niemand, was Moskau bevorstand. Nur zwei Anzeichen im öffentlichen Leben wiesen darauf hin, in welcher Lage sich die Stadt befand. Das Verhalten der ärmeren Bevölkerung und die Preise. Arbeiter, Gutsleute und Bauern, zu denen sich Beamte, Seminaristen und Adlige gesellt hatten, waren in aller Morgenfrühe auf die drei Berge hinausgezogen und warteten dort auf den Grafen Rostopchin und seine Anweisungen für die erwartete Schlacht. Währenddessen zogen die Preise für Waffen, Gold, Wagen und Pferde immer stärker an, sodass auch die von ihren Gütern herbeibeorderten 30 Bauernfuhrwerke der Rostows plötzlich ungeheure Werte darstellten, für die man riesige Summen bot.
Moin, Wassiljewitsch. Na, wie ist es? Alles fertig?
Guten Morgen, Euer Erlaucht. Es kann sofort angespannt werden.
Ah, famos, famos. Die Gräfin wird wohl auch bald aufwachen und dann in Gottes Namen los. Ah, was gibt's, Herr Leutnant? Sind Sie hier bei uns einquartiert?
Jawohl. Aber, Graf, um Gottes Willen, haben Sie doch die große Güte. Ich bitte Sie. Und erlauben Sie mir, irgendwo auf einem Ihrer Fuhrwerke unterzukriechen. Gepäck habe ich nicht. Irgendwo auf einem Packwagen, ganz einerlei.
Auch ich darf Euer Erlaucht bitten. Für meinen Herrn, verstehen Sie. Er ist am Bein verletzt. Nur ein kleines Plätzchen.
Ah, ja, natürlich. Ja. Sehr gern. Freut mich sehr. Wassiljewitsch, sorge dafür. Lass eine oder zwei Wagen abladen. Nun also so, naja, du weißt schon.
Danke, Graf. Das werde ich Ihnen nicht vergessen.
Schon gut.
Wie Euer Erlaucht meinen.
Ja,
Sag einmal, was ist denn los, mein Freund? Ich höre, die Sachen werden abgeladen.
Na, Cher, ich wollte es dir gerade sagen, weißt du, meine liebe kleine Gräfin. Also, ein Offizier kam zu mir, ein Leutnant. Es sind doch Verwundete, sieh mal. Das sind doch alles Sachen, die sich ersetzen lassen. Aber denk dir nur, wie schlimm es für sie wäre, hier zurückzubleiben. Also mögen Sie schon mitfahren. Was ist denn weiter dabei?
Hör einmal, Graf. Du hast es schon so weit gebracht, dass wir kein Geld für das Haus hier bekommen haben. Keine Kopeke. Und jetzt willst du auch noch alle unsere Sachen, was sage ich, die Sachen der Kinder umkommen lassen?
Aber ich bin...
Du hast selbst gesagt, dass unsere Hauseinrichtung ihre 100.000 Rubel wert ist. Nein, also damit kann ich unter keinen Umständen einverstanden sein, mein Freund. Unter gar keinen Umständen. Sag, was du willst. Für die Verwundeten ist die Regierung da und die wird's schon wissen.
Die weiß gar nichts.
So, und Balapurins uns gegenüber ist schon vorgestern alles weggefahren worden, bis auf die letzte Kleinigkeit. So muss man das machen. Wenn ich dir schon nicht leid tue, dann denke doch wenigstens an die Kinder.
Entschuldigen Sie, Mama, ich... Was ist denn?
Gar nichts. Darum hast du dich überhaupt nicht zu kümmern.
Das meiste habe ich ohnehin gehört.
Aber du hast dich nicht darum zu kümmern, zum Teufel!
Also, meiner Meinung nach...
Meiner Meinung nach ist das eine Gemeinheit, eine Scheußlichkeit, eine...
Natascha!
Das ist doch unmöglich. Das können Sie doch nicht befehlen, Mamachen. Sehen Sie doch dort unten auf dem Hof. Die sollen alle hierbleiben.
Aber was denn, Kind? Wer denn?
Die Verwundeten. Das ist doch undenkbar, Mamachen. Meine liebste, beste Mama, das geht doch nicht. Verzeihen Sie mir, bitte, bitte, liebste Mama, aber... Was nützen uns denn die Sachen, die wir mitnehmen wollen? Mein liebstes goldenes Mamachen, verzeihen Sie mir.
Ja. Also ordne du nur an, was du für richtig hältst, mon cher.
Ja, ja, das Ei. Das Ei ist manchmal wirklich klüger als die Henne.
Dann darf ich also Bescheid sagen, ja? Das Allernötigste können wir ja mitnehmen.
Gegen 2 Uhr... standen die 4 rastowschen Equipagen endlich angespannt und reisefertig vor dem Portal. Die übrigen Wagen mit den Verwundeten fuhren bereits in langer Reihe zum Hoftor hinaus.
Um Gottes Willen, Mama.
Was ist denn, Sonja?
Haben Sie schon gehört? Der Fürst ist hier. Auf den Tod verwundet. Er fährt mit uns.
Was für ein Fürst?
Fürst André. Ich frage eben nach der Kalesche davon. Da sagt mir Mavra, das ist der Fürst. Er soll im Sterben liegen. Sie selber hat ihn heute Nacht hereindirigiert. Er hat hier übernachtet und nun fährt er an der Spitze des Zuges. Sie wollte uns nicht beunruhigen.
Oh Gott. Und Natascha?
Natascha weiß es noch nicht, aber...
Auf den Tod verwundet, sagst du?
Sagt Mavra.
Also Mama, jetzt ist alles soweit.
Was habt ihr denn noch miteinander? Gar nichts. Wenn alles soweit ist, dann fahren wir also. Steig ein.
Komm, Natascha. Liebste...
Was ist denn? Nichts, gar nichts. Etwas Schlimmes? Für mich? Fahr los, Jefim!
In Gottes Namen denn. Los!
Natascha war es selten so freudig ums Herz gewesen wie jetzt, als sie mit der Gräfin in der Kutsche sitzend auf die langsam vorbeigleitenden Häuserwände der aufgeregt summenden Stadt blickte, die nun bald hinter ihr liegen würde. Im Stadtteil Kudrino trafen noch einige Wagenzüge zusammen, die dem Rastowschen ähnlich sahen. Und auf der Sadowaja mussten die Equipagen und Bauernfuhrwerke schon in 2 Reihen nebeneinander fahren. Natascha steckte hin und wieder den Kopf durch das Wagenfenster und ließ ihre neugierigen Blicke hastig über die Fuhrwerke und Fußgänger auf den Straßen gleiten.
Himmel! Mama! Sonja, seht doch, da ist er ja!
Wer?
Wo denn? Da, Besuchow.
Pjotr Kirillowitsch.
Das ist er. In einem alten Kutschermantel neben dem kleinen alten Kerl.
In dem Kaftan? Oh, unmöglich. Ach, wie kann man sich nur so einen Unsinn einbilden, der Graf in so einem Aufzug?
Also ich lasse mir den Kopf abhacken, Mama, wenn er es nicht ist. Sie werden es gleich sehen. Jefim! Halt! Halt, Jefim! Pjotr Kirillowitsch! Na nun, kommen Sie schon! Wir haben Sie ja doch erkannt!
Na. Glaubt ihr es nun? Tatsächlich. Was ist denn mit Ihnen los, Graf?
Meine Hochachtung den Damen.
Na, so etwas. Warum haben Sie sich denn so komisch angezogen?
Ach, fragen Sie mich nicht.
Bleiben Sie etwa in Moskau?
In Moskau? Ja, ich bleibe in Moskau. Leben Sie wohl.
Ach, wenn ich doch ein Mann wäre, dann bliebe ich unbedingt mit Ihnen hier. Das wäre fein. Sie waren auch mit in der Schlacht, wie man hört.
Ja, das war ich. Und... heute oder morgen soll es wieder eine geben und dann...
Was ist denn, Graf?
Man erkennt sie ja gar nicht wieder.
Ach, fragen Sie mich nicht. Fragen Sie nicht. Ich weiß es ja selbst nicht.
Hey, wollt ihr wohl machen, dass ihr weiterkommt? Wir wollen heute auch noch weg.
Eine grauenvolle Zeit. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl.
Sie auch, Graf.
Auf Wiedersehen, Pjotr Kirillitsch.
Am gleichen Tag erteilte Kutusow endgültig den Befehl zum Rückzug. Die ganze Nacht hindurch marschierten die russischen Truppen durch Moskau hinaus auf die Ryazaner Straße. Und wenige Stunden später hielt Napoleon mit seinem Gefolge vor den Toren der Stadt.
Der Morgen hatte einen zauberhaften Glanz. Vom Poklonaja Berge sah man Moskau weithin gebreitet vor sich liegen, mit seinem Fluss, seinen Gärten und Kirchenkuppeln, die sternengleich unter den Strahlen der Sonne flimmerten. Moskula Sante, das heilige Moskau.
Krieg und Frieden von Lew Tolstoi, Episode 28, mit Jutta Wachowiak als Natascha Rostova, Albert Garbe als Graf Rostov, Gisela Morgen als Gräfin Rostova, Maximilian Larsen als General Kutusow, Gisela Büttner als Sonja Alexandrowna, Ingeborg Mirczynski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler sowie Rudolf Christoph, Albert Zahn, Fritz Ernst Fechner, Detlef Witte, Manfred Wagner, Else Wolz, Tessi Fehring und vielen anderen. Regie Werner Grunow. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.